Die Musik hat meine Seele gerettet. Das hat die Pianistin und Holocaust-Überlebende Alice Herz-Sommer gesagt. Im Ghetto Theresienstadt hat sie über 100 Konzerte gegeben. Vor 80 Jahren hat die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Über 1 Million Menschen wurden an diesem Ort von den Nazis ermordet. Wie haben Menschen in diesen Zwangslagern überhaupt Tage und Wochen überleben können? Gab es Momente der Hoffnung, der Zuversicht? Wir wissen, dass es nicht nur in Theresienstadt, sondern auch in Buchenwald, Dachau oder Auschwitz Orchester und Chöre gegeben hat. Häftlinge mussten auf Befehl spielen oder singen. Musik war Zwang und Folter, aber im Geheimen auch eine Flucht vor dem Inferno. Mit Professor Friedrich Geiger von der Musikhochschule München möchte ich über Musik in Konzentrationslagern sprechen. Er ist Musikhistoriker, Experte für Exilmusik und leitet das neue, groß angelegte Forschungsprojekt NS-Verfolgung und Musikgeschichte in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften und der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Dr. Geiger.
Guten Tag, Frau Zierow.
Musik und Konzentrationslager passt auf unseren ersten Blick nicht so recht zusammen. Und doch gehört es zur bitteren Wahrheit. Musik war Teil der Nazi-Ideologie auch in diesen Todesfabriken. Wissen wir denn, wie die Musik in die KZs gekommen ist? Etwa durch die Häftlinge, die ja zum Teil aus dem Ghetto Theresienstadt ihre Instrumente mitgebracht haben? Oder war es von Anfang an eine Strategie der Nazis mit Musik, den Alltag in den Lagern zu bestimmen?
Also da muss man ein bisschen unterscheiden, je nachdem, um welchen Typ von Lager es sich da handelte. Also Sie haben völlig zu Recht gesagt, in Theresienstadt gab es ein besonders intensives Musik- und Kulturleben. Das hatte aber eben auch damit zu tun, dass Theresienstadt ein Ghetto war und einen gewissen Sonderstatus hatte, weil dort eben tatsächlich vor allem auch Künstlerinnen und Künstler sozusagen hingekommen sind. Also der Anteil an Kulturschaffenden war sehr hoch. Dann gab es natürlich die, in Anführungszeichen, normalen Konzentrationslager. Dort war natürlich die Zusammensetzung der Häftlinge sehr unterschiedlich, aber auch dort gab es Musik. Und es gab Musik auch in den Vernichtungslagern. Das ist das, wie Sie ja auch angedeutet haben, was uns eigentlich in der Vorstellung immer so überhaupt nicht sich zusammenfügen will. Aber gerade dort spielte das eben eine sehr große Rolle. Und wenn man jetzt versuchen will, einen gemeinsamen Nenner für die Funktion der Musik in all diesen Lagern zu finden, bei allen Unterschiedlichkeiten, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass es auf der einen Seite Musik gab als tatsächlich ein Überlebensmittel für die Häftlinge, die also durch Musik machen und die Möglichkeit hatten, sich von diesem grauenhaften Lageralltag abzulenken und sich auch zu erinnern an bessere Zeiten, Hoffnung zu schöpfen für eine Zukunft, die sie vielleicht noch haben. Das war also ein ganz wichtiges Überlebensmittel auf der einen Seite, aber es gab auf der anderen Seite eben diesen Punkt, den Sie auch angesprochen haben, nämlich die instrumentalisierte Musik in den Konzentrationslagern, also die von den SS-Mannschaften befohlene Musik, die hat ja auch ganz unterschiedliche Funktionen. Also es gab Musik an der Rampe in Auschwitz, sozusagen bei der Sortierung der Häftlinge, der sogenannten Selektion in arbeitsfähige und nicht mehr arbeitsfähige Menschen, wobei die nicht mehr arbeitsfähigen eben sofort in die Gaskammer geschickt wurden. Und um dort die Leute auch zu beruhigen, so quasi als eine Art Sedativum, hat auch das Orchester spielen müssen. Ebenso auch bei Erschießungen, bei Strafaktionen und so weiter, bis hin zur Unterhaltung der SS. Also da wurde dann einfach auch Musik befohlen, um eben bei Kameradschaftsabenden, sogenannten der SS, auch aufzuspielen.
Von dem SS-Arzt Josef Mengele weiß man ja, er wurde ja der berüchtigte Todesengel genannt. Der hat sich vom Mädchenorchester Auschwitz, was es ja dort im Lager gegeben hat, Musik vorspielen lassen zur Unterhaltung. Er war ein Musikfreund, ein Musikliebhaber, wenn man das so sagen kann. Er wollte Musik von Schubert und Schumann hören, am liebsten die Träumerei. Das lässt uns schon ein bisschen sprachlos zurück. Was sagt der Musikwissenschaftler dazu?
Ja, das klingt natürlich erstmal furchtbar und man kriegt das sozusagen eigentlich gar nicht in seine Vorstellung auf Anhieb hinein. Aber das zeigt eben, wie an so vielen Berührungspunkten zwischen Musik und Politik hier im weitesten Sinne, das ist natürlich ein Extrembeispiel, weil es hier tatsächlich um Musik und Terror geht, dass die Musik selber zunächst erstmal etwas völlig Wertfreies ist. Ne? Und also es einfach sehr stark darauf ankommt, wie die jeweils besetzt wird. Und für Mengele war die Träumerei sozusagen ein Stück Flucht aus dem anstrengenden Alltag im Konzentrationslager, auch eine Art Selbstvergewisserung, dass man eben mit dieser Musik der deutschen Romantik ja dann doch auf der richtigen Seite ist, was die Werte angeht, die man vertritt, die hohe Kunst, für die man einsteht und so weiter. Also da hatte das eben diese Funktionen. Und umgekehrt konnte aber genau die gleiche Musik für die Häftlinge eben auch eine Art Flucht aus der grauenhaften Situation sein und konnte auch stehen für eine Art anderes Deutschland, das eben eigentlich aus ihrer Sicht nicht von den Nazis befleckt werden konnte. Also das kommt einfach sehr stark auf den jeweiligen Kontext an und was eben die Menschen, die diese Musik im Moment aufführen, damit verbinden. Wir können auch davon ausgehen, dass die Personen, die dann für Mengele spielen mussten oder auch für die SS, sich bei denselben Klängen etwas völlig anderes gedacht haben als Mengele.
Da gibt es ja Berichte darüber auch von Musikerinnen und Musikern in Auschwitz, die überlebt haben. Prominent ist die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch, dass sie Musik für Mengele gespielt hat, was das für sie bedeutet hat, aber eben auch, was wir eben schon angesprochen haben, eine Flucht war Musik, sich einen Freiraum zu schaffen, vielleicht Hoffnung zu schaffen und auch für konspirative Zusammenkünfte. Manchmal ist das ja auch im Geheimen, hat das ja im Geheimen stattgefunden, dass sich die Häftlinge zusammengetan haben und auch ihre Musik gespielt haben. Was weiß man darüber?
Ja, richtig. Das ist natürlich ein unglaublich bewegendes und spannendes Kapitel. Denn Musik ist per se natürlich eine Kunst, die sich jetzt für heimliche Ausübung nicht so wahnsinnig gut eignet, weil man ja doch auch etwas hören soll. Und man muss sich also irgendwie sehr genau vorbereiten, wo und wann man das macht. Aber wenn das eben geglückt ist, so ein Arrangement zu schaffen, wo man spielen konnte, ohne Angst haben zu müssen, gehört zu werden, dann war die Musik eben besonders effektiv darin, diesen Raum von Intimität, Zurückgezogenheit, Privatheit, auch Gemeinschaft unter den Häftlingen zu erzeugen. Das eignete sich dann wahrscheinlich eben so gut wie keine andere Kunst für so etwas.
Die Musik als Zusammenhalt in so einer unmenschlichen, unvorstellbaren Situation. Es waren ja auch mehrere Komponisten in den Konzentrationslagern, die dort auch gestorben sind, Pavel Haas und Hans Graser, Ullmann. Hat man denn darüber Informationen, ob die in den letzten Monaten ihres Lebens oder Wochen ihres Lebens noch komponiert haben? Ist da was erhalten geblieben aus den Konzentrationslagern?
Ja, wir haben also sehr viel Musik tatsächlich, die in den Konzentrationslagern komponiert wurde. Da ist natürlich der Kontext immer unglaublich wichtig. Wir haben natürlich ein großes Überlieferungsproblem, denn diejenigen, die in den Ghettos, Lagern, Konzentrationslagern, Vernichtungslagern komponiert haben, auch in der Haft, in Gefängnissen, da gibt es auch entsprechende Werke, die hatten natürlich auch zunächst mal ein Materialproblem. Also es ging auch überhaupt erstmal darum, sich Papier zu verschaffen. Man konnte natürlich nicht auf riesigen, komfortablen Partiturbögen schreiben, sondern musste irgendwie auf winzigen Zetteln, auf die Rückseite irgendwelcher Formulare oder so das kritzeln. Weshalb das auch heutzutage solche Werke oft auch eine philologische Herausforderung sind, weil man die eben zum Teil nicht so ganz leicht wirklich lesen kann. Mhm. Aber es ist doch erstaunlich viel erhalten geblieben. Und es gibt da ganz, ganz großartige Werke. Also am bekanntesten ist vermutlich mittlerweile von Viktor Ullmann, den Sie auch genannt haben, die Oper Der Kaiser von Atlantis, die in Theresienstadt komponiert worden ist und die auch ganz klar natürlich die Situation in Theresienstadt mehr oder minder verschlüsselt thematisiert. Aber auch Werke von Gideon Klein, ein fantastischer Komponist, der in Auschwitz umgekommen ist und auch in Theresienstadt noch komponiert hat. Aber es gibt auch viele, viele andere, die in Lagern noch Musik geschrieben haben, die wir eben noch nicht kennen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine der ganz wesentlichen Aufgaben, diese Musik auch zu sichern, vor dem Verlust zu bewahren und eben auch zur Aufführung zu bringen.
Herr Geiger, vor Ihnen liegt eine Mammutaufgabe für die nächsten Jahre. Sie leiten das neue Forschungsprojekt NS-Verfolgung und Musikgeschichte, das im Januar jetzt gestartet ist. Kann ich es mal so unwissenschaftlich sagen? Sie sind unter anderem auf der Suche nach Biografien und Werken von Musikern und Musikerinnen der NS-Zeit, die flüchten konnten, flüchten mussten, ins Exil gegangen sind und dort in einem neuen Umfeld weiter ihre Musik gemacht haben.
Das ist gar nicht unwissenschaftlich, sondern so kann man es tatsächlich genau beschreiben. Ich würde noch einschließen, tatsächlich die Gruppe von Musikerinnen und Musikern, über die wir gerade gesprochen haben. Also uns interessieren auch Musiker und Musikerinnen, die eben tatsächlich die NS-Zeit nicht überlebt haben, die ermordet worden sind, auch eben in den Gefängnissen, Konzentrationslagern, Ghettos, Vernichtungslagern. Das ist hier durchaus auch mit eingeschlossen. Und wir gehen tatsächlich, genau wie Sie das gesagt haben, von Biografien aus. Also unser Hauptarbeitsinstrument ist das Lexikon verfolgter Musikerinnen und Musiker der NS-Zeit. Das ist ein Online-Lexikon, das auch jetzt schon online ist. Wenn Sie LexM googeln, finden Sie das sofort. Und das gibt es schon etwas länger. Und nur um die Dimensionen mal anzudeuten, wir haben dort 5.500 Einträge, von denen wir bis jetzt etwa 1.000 ausarbeiten konnten zu ausführlicheren biografischen Artikeln, aber 4.500 Namen sind eben im Prinzip nur mit nackten Lebensdaten bisher dort vertreten. Und da haben wir jetzt die nächsten 18 Jahre Zeit dafür.
Wenn wir eine Brücke in unsere Gegenwart schlagen, Herr Professor Geiger, Menschen auf der Flucht aus politischen, wirtschaftlichen, klimatischen Gründen, manchmal nur mit einem Handgepäck, aber im Innern, mit einer Kultur und einer nationalen Identität. Was ist Ihnen da persönlich wichtig mit dem Blick darauf an Ihrem aktuellen Projekt?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, der für uns tatsächlich auch zentrale Bedeutung hat. Wir machen natürlich historische Forschung, aber diese historische Forschung ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen daraus ja auch etwas lernen für unsere Gegenwart. Und wir leben eben leider in einer Gegenwart, in der das Thema Flucht und Migration eine große Rolle spielt. Und wir haben beispielsweise mit Blick auf die Situation in der Ukraine gesehen, dass auch gerade die Musik dort eben eine besonders wichtige, aber auch fragile Rolle spielt. Und zahlreiche Musikerinnen und Musiker sind aus der Ukraine geflüchtet. Übrigens auch dissidente Musikerinnen und Musiker aus Russland, die mit dem Putin-Regime nicht einverstanden sind, ebenso. Und da stößt man natürlich teilweise auf ganz ähnliche Phänomene, wie wir sie auch aus unserer historischen Forschung kennen. Und insofern denken wir eben, dass das, was wir dort machen in dem Projekt, durchaus auch ein Potenzial hat dafür, wie man eben auch in Zukunft und in der Gegenwart mit dieser Art von Musikmigration und Musikermigration auch umgehen kann. Dass es eben sehr wichtig ist, den Leuten Auftrittsmöglichkeiten zu bieten, dass die in aller Regel, genau wie Sie das auch angedeutet haben, eine unglaublich spannende und intensive Kultur mitbringen und dass aber auch der Wille sehr stark da ist, mit der Kultur des Landes oder des Ortes, an dem sie dann gelandet sind, auch irgendwie in Kontakt zu kommen und dort in einen Austausch zu treten.
Was ja dann auch unsere Kultur weiterentwickelt und spannende Impulse gibt.
In der Tat, ja.
Vielen Dank. Mit dem Musikhistoriker Professor Friedrich Geiger habe ich zum Gedenktag 80 Jahre Befreiung des KZs Auschwitz über Musik in Konzentrationslagern gesprochen und über das neue Forschungsprojekt NS-Verfolgung und Musikgeschichte. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich bin sicher, wir werden da noch einmal drüber sprechen.
Das würde mich freuen. Ganz herzlichen Dank, Frau Zierer.